Es gibt viele gute Nachrichten. Eine gute Nachricht ist, dass ich heute hier stehe. Ich habe gerade mal so überlegt, vielleicht überlegt auch jeder von euch nochmal, was euch Gutes einfällt. Also wir waren gestern, Maite, ihre Nichte, hat der erste Geburtstag gehabt, da sind wir nach Biberach gefahren und es hat dann mordsmäßig angefangen zu schütten. Auf unserer Fahrt eigentlich nett. Die Straße war mal nass, manchmal hat es auch ein bisschen geregnet. Aber wir haben jeweils auf der Gegenfahrspur als auch auf unserer Fahrspur innerhalb von kurzer Zeit zwei gedrehte Autos gesehen. Und es war nicht schön zu fahren, bei Nacht, beim Regen. Einmal ist man ja auch erschrocken, wo dann so durch so Pfütze durch. Aber wir sind heil heimgekommen. Das ist doch auch immer wieder ein Grund, dankbar zu sein. Und eine gute Nachricht. Wir dürfen auch vieles Selbstverständliche als eine gute Nachricht annehmen. Und die gute, die ganz gute, die allerbeste gute Nachricht, die haben wir ja schließlich auch in der Bibel. Und diese gute Nachricht erzählt uns von Jesus. Zum Beispiel hat der Matthäus eben ganz viel aufgeschrieben, ganz viel Gutes, ganz viel Wichtiges, 28 Kapitel lang Gutes über Jesus. Und die ersten vier Kapitel vom Matthäusevangelium, da erzählt er vom Leben Jesu. Da ist die Geburt, die Flucht, Taufe und die Versuchung, Dinge, die Jesus erlebt hat, wo er gelebt hat. Und jetzt im fünften Kapitel, da beginnt sich der Bericht von Matthäus um die Lehre Jesu zu drehen. Es geht also nicht mehr um das, was er tut und erlebt, sondern jetzt steht im Fokus, was er sagt. Seine Rede und seine größte, bekannteste Rede, die Bergpredigt, fängt in Kapitel 5 an. Und sie fängt an mit 9-mal selig. Die Seligpreisungen. Jesus fängt also seine Lehre nicht an mit du sollst, sondern du bist selig. Schon mal aufgefallen? Die ersten Worte, die aus seiner Rede überliefert sind, heißen, selig bist du. Aber es steckt in diesem du sollst selig sein, in diesen Verheißungen, da steckt auch ein gewisser Anspruch. Es heißt hier nicht, ihr seid die Glücklichen, weil ihr zum Beispiel geistlich arm seid, sondern es heißt, wer geistlich arm ist, der ist selig. Diese Anforderungen müssen dann also doch schon erfüllt werden. Wer das tut und wer das ist, auf wen diese Beschreibungen zutreffen, der wird glücklich zu preisen sein, glücklich zu nennen. Vielleicht kann man so auch besser verstehen, die Seligpreisungen, dass es nicht immer heißt, selig ist, sondern glücklich zu nennen ist. Nicht ihr, die Glücklichen, heißt es da, und die anderen, die Nicht-Glücklichen. Es ist eine Anforderung, eine Aufforderung und ein Versprechen. Es ist ein Lockruf in die Nachfolge. Jesus sagt nicht, hier, ihr seid die Glücklichen und da drüben sind die Nicht-Glücklichen, sondern es ist eine Einladung, alle mit reinzukommen ins Glücklichsein. Ein Lockruf, der aber auch, wie schon gesagt, die Eignungsvoraussetzungen klar beim Namen nennt. Glücklich zu nennen sind, ja wer denn eigentlich? Die erste Seligpreisung, die Armen im Geist. wer sind Arme im Geist? Sind es Dumme? Arm im Geist, die einfach dumm sind und nicht viel wissen? Sind die glücklich? Vielleicht, weil sie nicht viel kapieren, was um sie herum passiert, sind sie vielleicht in manchem glücklicher oder zufriedener? Die sind hier zweifellos nicht gemeint. Sind es Arme? Es steht ja Arme da. Leute, die nichts haben. Leute, die arm dran sind. Oder sind es vielleicht auch die, die ganz bewusst ärmlich leben? Die sich einen gewissen Lebensstil in Armut selber auferlegen? Oder ist es doch die innere Armut vor Gott? Es ist das Letzte, die innere Armut vor Gott. Diejenigen, die unter die Last eigener oder auch fremder Schuld gebeugt sind und diese ihre innere Armut vor Gott bekennen und so mit leeren Händen vor Gott dastehen. Solche arme Menschen, zerschlagene und von Schuld und Sünde geplagte Menschen, die werden dabei sein, wenn Gottes Herrschaft sichtbar vollendet wird. Und dann werden diese geistlich Armen, diese Armen im Geist, ewig mit Gott zusammenleben, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich möchte jetzt weiter die Seligpreisungen mal kurz anreißen, davor lese ich sie nochmal am Stück. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Es fällt auf, dass es ums Himmelreich auch geht. Jesus verspricht uns hier nicht alles Glück der Welt, sondern er verspricht uns das Glück im Reich Gottes. Gott wird diejenigen trösten, Seligpreisung 2, die trauern. Auch hier sind nicht die Menschen gemeint, die traurig sind wegen ihrer Lebensumstände, sondern es geht um die, die darunter leiden, wie es in der Welt zugeht. Die darunter leiden, wie ihr eigener kaputter Zustand ist. Auch hier geht es um den Zustand unter der Sünde. Menschen, die trauern wegen der eigenen Schuld und um der gefallenen Schöpfung willen, denen wird hier umfassender Trost von Gott verheißen. Und die dritte Seligpreisung, sie sagt, in Bedrückung durch die Gottlosen sollen wir in Sanftmut friedlich ausharren und im Vertrauen auf Gott durchhalten, ohne sich selber zu wehren. Beziehungsweise sie sollen die Rache Gott überlassen. Selig sind diese Friedfertigen und die Sanftmütigen. Vielleicht nicht unbedingt hier direkt, aber ich habe es auch schon erlebt. Ich wurde angegriffen, war Rivalität unter Jugendlichen und da hat mich einer angegriffen und ich habe einfach nichts gemacht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich was gemacht hätte. Wenn ich angefangen hätte, mich zu wehren, hätte er dann vielleicht noch mehr gemacht. Er hat ein paar Mal nach mir gedreht und dann hat er aber irgendwie auch wieder abgelassen davon. Wir konnten später zusammen in der Freiwilligen Feuerwehr miteinander arbeite. Er war dann der Kommandant, hat mich mal eingeladen zum Feuerwehrautoputzen am Samstag, weil er keinen anderen gefunden hat. Und an dem Samstag sind wir beim Feuerwehrautoputzen und Volltanken ins Gespräch gekommen und er hat gefragt, wie das ist, wenn man so gegen Decke labert, wenn ich doch täglich bete. Also hat ein echt gutes Gespräch da auch und hat echt ernsthaft auch nachgefragt. Ich denke, er glaubt heute noch nicht an Gott oder richtet sein Leben nach der Bibel aus. Aber ich behaupte auch nicht, dass ich so ein super toller Friedfertiger bin. Aber in dem Moment damals konnte ich stillhalten und das war viel segensreicher, als dagegen zu halten. Nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ja, es gibt viel Unrecht in der Welt. Wir müssen jetzt aber auch nicht Mords die Aktivisten werden, die gegen jedes Unrecht, das geschieht, vorgehen. Es geht hier um die Gerechtigkeit vor Gott. Wir sollen ernsthaft und mit jeder Faser unseres Lebens nach Gerechtigkeit trachten, nach Gerechtigkeit suchen, nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gerecht vor Gott ist, wer frei von Schuld ist. Das andere sind dann Auswirkungen, dass wir uns auch für Bedürftige und für unrecht Behandelte einsetzen, sind Auswirkungen. Aber so wie es später dann in der Bergpredigt heißt, in Kapitel 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und Seligpreisung 5, die Sanftmütigen, die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Willen Gottes tun, dann auch durch liebevolle Hilfeleistung, die sich von der Not des anderen bewegen lässt. Nicht als fromme Pflichterfüllung, sondern dass mich bewegt, was Gott bewegt. In einem Lied heißt es, Herr, brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Darum geht es auch in der Seligpreisung um eine innere Herzenshaltung, wie ich vor Gott stehe. Nicht als ein Aufrechter, der sagt, ich bin und ich kann und ich hab, sondern einer, der gebeugt ist, der leidet, der trauert, der sagt, Mensch, wie es zugeht in der Welt und wie es in mir drin auch so dunkel aussieht. Und dann dieses Herz verändern lässt von Jesus und dann glücklich sein darf, glücklich genannt werden darf in Seligpreisung 6, der ein reines Herz hat. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz hat nicht einer, der eine gute Seife daheim hat. Ein reines Herz hat der, der sich mit seinem ganzen Leben vollkommen an Gott hingibt und von ihm sein Herz erneuern lässt. Wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller unserer Kraft. Demjenigen, der das tut, dem verheißt Gott, ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht, in seiner unendlichen Herrlichkeit. Und glücklich zu nennen sind auch die Friedensstifter, Täter des Friedens, die eine friedliche Gesinnung in sich tragen. Nach dem Vorbild Jesu als Gotteslamm, der sich auch nicht zur Wehr setzt. Jesus ist der Friedefürst. Er ist nicht ein aufständischen Anführer, sondern ein Friedefürst. Und wer nach seinem Beispiel zum Frieden beiträgt, im Vertrauen darauf, dass Gott sein Reich in seiner zukünftigen Zeit aufrichten wird, der wird Teil dieses Reiches Gottes sein und wird Sohn Gottes genannt werden. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig, glücklich zu nennen, sind auch die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, Verfolgung ist eine Folge der Nachfolge. Jesus hat schon Leid und Verfolgung vorausgesagt. Er sagt aber auch, dass wir in der Anfechtung nicht allein sind. Und er verheißt denen, die diese Anfechtung überstehen, die Teilhabe am Reich Gottes als Lohn. Und es geht auf jeden Fall um die Verfolgung um der Gerechtigkeit willen, nicht um Verfolgung, die durch eigene Schuld und Fehler verschuldet ist. Und dann schließt Jesus diese Seligpreisungen ab in den Versen 11 und 12. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Alle diese Anforderungen zum glücklich genannt werden münden in diese Verse. Glücklich zu preisen die, die um seinetwillen benachteiligt sind, auf sie warten eine große Belohnung. Jetzt ist das ein schwacher Trost vielleicht. Ich verspreche euch viel und kann nichts davon halten und sage, wartet halt mal ganz, ganz weit später, vielleicht gar nicht so weit später. Aber irgendwann im Himmel, da wird euch alles gedankt. Das ist mir auf jeden Fall ein zu schwacher Trost. Und ich erlebe es auch, dass Gott mir auch viel mehr schenkt. Ich habe es vorhin gesagt, kleine Dinge aus Selbstverständlichkeiten, die kriegen wir schon geschenkt. Gott wird sein Reich in seiner ganzen Fülle erst in der Zukunft aufrichten. Aber wir dürfen auch schon einen Abglanz von diesem Reich hier miterleben. Und das Reich von Gott, das hat schon angefangen. Und da haben wir jetzt auch schon was davon. Aber es wird nicht alles gut werden hier auf der Erde. Da will ich euch nichts vormachen. Es wird hier auf der Erde nicht alles gut werden. Ich will auch nicht schwarz malen, dass ich sage, es wird alles noch viel schlimmer werden. Und dann freuen wir uns im Schlimmerwerden, dass endlich zum Ende zugeht und Gott endlich kommt, Jesus wiederkommt. Das will ich auch nicht. Aber diese Verse bis hierher, die münden auch in die nächsten Verse. Die teilt man gern voneinander. Aber wenn man es genau nimmt, gehen die Seligpreisungen direkt über in die nächsten Verse, wo es um Salz und Licht geht. Ich habe dazu noch ganz konkret drei kurze Punkte. Gott kritisiert. In unserer Welt ist vieles nicht in Ordnung. Es geschieht viel Unrecht. Viele Menschen leiden Not, physisch oder auch psychisch. Und Gott ist das nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Die Seligpreisungen sind eine Auflistung von unguten Zuständen, die Gott nicht gefallen. Und er spricht es an. Und er kritisiert dabei auch das menschengemachte Unrecht. Gott schreitet aber auch ein. Er möchte das Unrecht nicht und er verspricht eine bessere Welt. Er braucht aber auch dazu Menschen, die sich in seinem Namen für Gerechtigkeit einsetzen. Da können wir die ganz alten Geschichten im Alten Testament rauskramen, zum Beispiel Richterzeit. Denn den Menschen geht es schlecht, sie schreien zu Gott und Gott schickt einen Richter, beruft einen Menschen, das Volk mit seiner Hilfe und in seinem Namen zu befreien. Und da sind auch wir aufgefordert. Er ruft uns in einen veränderten Lebensstil, um in seinem Namen dazu beizutragen, dass auch Leid gelindert wird. Gott leidet auch selber mit uns. Er ist im Leiden bei uns. Jesus spricht den Menschen, die Unrecht erfahren, Gottes ganz besondere Nähe zu. Er ist in unserem Leben bei uns. Er ist im Leiden bei uns und er ist im Glück bei uns. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich mich in schwere Zeiten Gott viel näher fühle. Es ist hier auf der Welt nicht alles gut und es wird nicht alles gut werden. Aber diese frohe Botschaft, die ist uns gegeben, dass es ein gutes Ende gibt. Und vielleicht tut's mir auf jeden Fall, tut's nicht immer gut, wenn es mir zu gut geht. Sagt man auch manchmal, dir geht's wohl zu gut, wenn einer überzwerg wird. Und so ist, also mir geht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht's oft so, wenn es mir gut geht, dann geht's mir manchmal zu gut. Und ich merke, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann einfach diese Abhängigkeit von Gott und seine Nähe einfach intensiver und deutlicher spüre. Wenn ich merke, ich habe es nicht in der Hand, ich habe es nicht im Griff, dann merke ich, dass ich ihn brauche. Und deshalb ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass nicht immer alles gut ist. Gott schenkt uns Glück. Im Psalm 73, Vers 28, das war die Jahreslosung 2014. Gottes Nähe ist Glück im Unglück. Der Psalmschreiber breitet sein ganzes Leid aus, seine ganze Not, wie es ihm bescheiden geht und regt sich auf und er sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es geht ihm nicht gut, er hat nicht viel Glück, aber er hat dieses Glück im Unglück, dass er Gott nahe sein darf. Und wir sind dazu aufgefordert, Menschen zu sein, die, auf die die Beschreibung der Seligpreisung zutrifft. Menschen, die nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten. Menschen, die trauern um die Gefallenheit der Welt. Menschen, die sich einsetzen für Gottes Friedensreich. Ich habe schon gesagt, dann kommen direkt diese Verse Salz und Licht. Dann sind wir Salz und Licht. Wenn wir diese Beschreibung erfüllen, dann sind wir Salz und Licht. Salz schmeckt nicht gut. Aber ohne Salz schmeckt nichts gut. Salz schmeckt nicht gut, aber ohne Salz schmeckt nichts gut. Manchmal wünschen wir unser Leben vielleicht weniger deftig. Aber wär's dann noch schmackhaft? Nehmen wir unser Leben an, in dem Wissen, dass Gott nicht egal ist, was passiert und wie es uns geht, und nehmen wir die Herausforderung an, sein Salz für diese Erde zu sein und sein Licht in dieser Welt. Du bist Salz. Das heißt, deine Aufgabe ist zu würzen. Salz der Erde. Die Erde wäre fade ohne uns. Jesus sagt aber auch klar, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann wird es weggeschmissen. Wenn du also nicht salzt, ich rede Hochdeutsch, wenn du nicht salzt, aber es steht in der Bibel, wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn du nicht mehr salzen tust, dann hast du keinen Wert. Also, mach dein Herz auf, mach deinen Mund auf. Gott stellt sich zu dir und er kritisiert schon das Unrecht, das dir widerfährt. Und er schreitet ein auf seine Weise und er leidet mit. Auch du darfst Unrecht kritisieren, darfst denen beistehen, denen Unrecht geschieht. Und du kannst mitleiden in Gottes Namen. Das war mir damals der wichtigste Satz in dem alten EC-Bekenntnis, das ich noch unterschrieben habe. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus. Alles zur Ehre meines Herrn. Amen.